zur Lebenshilfesendung Thema Südsudan am Ende von Krieg, Krankheit, Hunger und Armut. Herzlich willkommen zu dieser Sendung, sagt Gabi Fröhlich. Der Südsudan ist einer der Staaten, eines der Länder, für die beim Mariathon in diesem Jahr im Mai gesammelt werden wird. Es ist der jüngste Staat der Welt. Erst vor 8 Jahren wurde der Süden des Sudan unabhängig. Man dachte damals, dass das Ende der Unabhängigkeitskämpfe der Volksbefreiungsarmeen im Sudan und die Gründung des Staates Südsudan im Jahr 2011 der gebeutelten Region endlich Frieden bringen würden. Aber leider war das nicht der Fall. Zwar ist die Bevölkerung im Südsudan ganz überwiegend christlich, womit die Konflikte mit der muslimischen Mehrheit des Nordens jetzt wegfallen, aber die südsudanesische junge Regierung hat riesige Probleme, eine funktionierende Verwaltung aufzubauen. Es gibt Stammesfehden und die große Armut trägt auch nicht unbedingt zum Frieden bei. 5 Jahre lang zerfleischte ein heftiger Bürgerkrieg mit einem Kampf um die Macht im Land, das gemarterte Land, bis letztes Jahr ein wackeliges Friedensabkommen unterzeichnet werden konnte. Die Radio Maria Weltfamilie ist im Südsudan aktiv geworden, weil die Bischofskonferenz händeringend darum gebeten hat, Radio Maria im Land aufzubauen, um eine Kultur des Friedens und der Versöhnung zu fördern, wie das schon in anderen afrikanischen Ländern der Fall ist. Also beim kommenden Mariathon im Mai werden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder von uns ganz herzlich gebeten werden, auch dieses sehr wichtige, wirklich manche lebenswichtige Projekt finanziell zu unterstützen. Heute schauen wir in den Südsudan und zwar mit Sabine Ludwig von der Deutschen Lepra- und Tuberkulosenhilfe e.V. Sie ist dort Referentin für Pressearbeit. Herzlich willkommen, Frau Ludwig.
Danke.
Schön, dass Sie bei uns hier als Gast oft in der Sendung sind. Vielleicht ganz kurz ein Stichwort. Wir werden dann später näher darauf eingehen. Warum ist die Lepra- und Tuberkulosenhilfe im Südsudan aktiv?
Ja, wir sind seit 1973 im Sudan aktiv und somit also auch sehr lange. Also auch jetzt das Land, wo das dann eben unabhängig wurde. 2011 ist unsere Arbeit weitergegangen, was aber natürlich jetzt sehr durch den Bürgerkrieg erschwert wird.
Aber es gibt dort Fälle von Lepra und Tuberkulose, muss ich von ausgehen.
Ja, es gibt sehr viele Fälle von Lepra und Tuberkulose und die Arbeit der DHW zielt eben darauf ab, die Menschen zu finden, zu identifizieren und eben auch zu behandeln. Und das ist natürlich die Schwierigkeit, weil die Infrastruktur im Land brach liegt, ja, und auch unsere medizinischen Mitarbeiter und Sozialarbeiter kaum zu der betroffenen Bevölkerung vorkommt.
Wir werden da später noch genauer drauf hinschauen im Laufe dieser Sendung. Gucken wir erstmal auf den ganzen Hintergrund. Wie ist die Lage denn im Land selbst? Also es gab erst Unabhängigkeitskriege und dann gab es einen Bürgerkrieg mit Kampf um die Macht zwischen verschiedenen Volksgruppen. Also das Land hat ja nun wirklich, ich kann mir vorstellen, dass wer unsere Generation hat, kennt ein Leben im Frieden gar nicht richtig. Der Friedensvertrag im September 2018, hält der jetzt ein wenig?
Also von Frieden kann noch lange keine Rede sein. Ja, ich meine, im Juli 2018 wurde auch ein Waffenembargo vom UN-Sicherheitsrat durchgesetzt. Aber wie gesagt, es gibt sehr viele Unsicherheitsfaktoren im Land. Dazu gehören also marodierende Banden, entsetzliche Armut, alles ist sehr unsicher. Als Ausländer kann man schon gar nicht mal durch die Stadt laufen. Man kann wirklich nur im Auto sitzen, also weil es einfach viel zu gefährlich ist, eben auch für ausländisches Personal der Hilfsorganisationen. Viele haben sich zurückgezogen, weil die Situation einfach nach wie vor unsicher ist. Also man kann das immer noch vergleichen mit einer Anarchie, die im Südsudan nach wie vor herrscht.
Ja, ein Beispiel für diese allgemeine Unsicherheit ist der gewaltsame Tod von Schwester Veronika Rakova. Vielleicht können Sie von diesem ja beispielhaften Leben einer Ordensfrau, die sich wirklich ganz dafür eingesetzt hat für den Sudan und die jetzt eben vor relativ kurzem dann ermordet wurde, doch mal ganz kurz diese Geschichte schildern.
Ich habe Schwester Veronika kennengelernt bei meiner Arbeit im Südsudan im Jahr 2013. Das war also kurz vor Ausbruch des Bürgerkrieges. Ich war mit Kollegen im Süden in der Diözese Yei, wo sie also das Krankenhaus geleitet hat, war ich eben vor Ort und bin mit ihr in die entlegenen Dschungelgebiete gegangen, in die Buschgebiete im Südsudan, an der Grenze zum Kongo, um eben Patienten zu versorgen, wo eben die Binden, die Wunden gesäubert werden, wo Lepra-Medikamente hingebracht werden mussten. Und das habe ich erlebt. Also ich war mit ihr unterwegs gewesen. Wir sind durch, es waren keine Wege, wir sind praktisch durch den Busch gelaufen, um in diese Weiler zu kommen oder in diese kleinen Dörfer, wo auch eben die Lepra-Patienten leben und damit wir diese eben behandeln konnten.
Ja, Sie, Schwester Veronika, war gebürtige Tschechin, gehörte zur Missionskongregation der Dienerinnen des Heiligen Geistes und sie ist dann hat lange im Südsudan gelebt und ist 2016 noch aus ungeklärten Umständen, wenn ich das richtig verstanden habe, erschossen worden.
Ja, richtig. Sie hat nachts, es war am Pfingstmontag 2016, sie hat praktisch eine schwangere Frau, hat sie ins Bezirkskrankenhaus mit dem Ambulanzwagen gefahren. Dort zur Behandlung hat sie dort noch behandelt und auf dem Rückweg in ihre Diözese, also nach Hause, ist sie von Regierungssoldaten angeschossen worden und sehr schwer verletzt worden. Also sie hat verschiedene Durchschüsse gehabt und wurde dann auch noch nach Kenia ausgeflogen, ja, und ist dann wenige Tage später verstorben.
Wenn man solche Geschichten hört, trauen sich dann überhaupt noch Helfer aus dem Westen ins Land?
Genau das ist das Problem, weil es sich kaum mehr Helfer aus dem Westen in den Südsudan trauen. Viele sind auch abgezogen worden, nach dem, was eben mit Schwester Veronika passiert ist. Also das war schon so ein Auslöser auch, dass erstmal auch die internationale Hilfe eben eingestellt wurde. Die DRHW ist immer noch im Land geblieben. Allerdings war unser Büro für einige Zeit nicht besetzt in der Hauptstadt Juba. Es wurde dann vom Regionalbüro in Addis Abeba wurde eben alles organisiert und gemanagt. Ja, aber es ist nun einfach schwer, weil auch unsere Mitarbeiter und unsere Sozialarbeiter, die eben auch, die haben auch wahnsinnige Schwierigkeiten, sich im Land zu bewegen, ja, aufgrund gerade der Gefahrenlage. Ich meine, da gibt es eben diese Soldaten der Regierungspartei, dann gibt es marodierende Banden, ja, und Schwester Veronika ist von Soldaten erschossen worden, die eigentlich die Zivilgesellschaft nachts schützen soll. Also wie das passiert ist, das wurde zwar untersucht, aber es gab kein Ergebnis darüber, ja. Also man hat auch im Land, also in Südsudan, wurde von Regierungsseite aus diese Tat verteufelt, ja. Also man hat auch die drei Soldaten, die das Feuer auf den Ambulanzwagen von Schwester Veronika eröffnet haben, die hat man auch vor Gericht gestellt. Aber wie gesagt, der Fall ist nach wie vor ungeklärt.
Gibt es denn einheimische Mitarbeiter zum Beispiel vom DAHW oder von internationalen Organisationen, die sich im Land bewegen können einigermaßen?
Ja, erst vor kurzem haben wir einen neuen Mitarbeiter eingestellt in unser Büro in Juba und das ist der Herr, der Mules James, ja, das ist ein Südsudanese, ja, und wir sind sehr dankbar, dass wir eben jetzt auch einen wirklich fähigen Mann gefunden haben, der eben vor Ort das Büro wieder leiten kann. Er hat auch Erfahrungen in der Arbeit mit Hilfsorganisationen, hat vorher für verschiedene andere große Hilfsorganisationen gearbeitet und wir sind natürlich sehr zuversichtlich, dass damit die Arbeit wieder aufgenommen werden kann.
Wenn man so lange im Krieg lebt, dann ist es ja auch schwierig, eine Gesellschaft aufzubauen, die überhaupt noch eines ganz normalen Friedens fähig ist, die überhaupt gelernt hat, in Frieden miteinander umzugehen. Das ist auch ein Grund, warum die Bischofskonferenz des Landes so darauf gedrängt hat, dass auch Radio Maria seine Strukturen im Südsudan ausbaut, um da Brücken zu schlagen, auch über das Radioprogramm. Die Bevölkerung ist schwer traumatisiert. Was kann man da tun? Gibt es da irgendetwas, um den Menschen zu helfen, einfach diese seelischen Wunden auch zu bearbeiten und überhaupt Hoffnung zu haben, Vertrauen zu lernen?
Es geht zum einen darum, dass es im Südsudan sehr viele unterschiedliche Ethnien gibt, ja, und die eben auch miteinander sich bekriegen, ja, die also Krieg gegeneinander führen. Das war eben auch der Auslöser des Konfliktes, war eben, also es ging um zwei Personen unterschiedlicher Ethnien, einmal den Rebellenführer Riek Machar und eben den Staatschef Kiir Mayardit. Also es kam eben aufgrund von Streitereien zwischen diesen beiden, kam es überhaupt erst zum Ausbruch des Bürgerkriegs, ja, und beide gehören eben unterschiedlichen Ethnien an. Das ist das ganze Problem im Südsudan, dass eben ja unterschiedliche Parteien einfach ja sich bekriegen, ja. Und was zu machen ist, ist zum einen einfach Friedensprozess, gut und schön, ja, aber es braucht eben auch vor allem Aufklärung und Bildung in dem Land, ja, dass man eben auch eine gewisse Toleranz, eine gewisse Akzeptanz herstellen kann unter den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, in den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, ja, und da ist eben auch, da liegt das Ganze eben auch, ja, das Problem, dass die Leute sich erstmal selber verstehen müssen, ja, um überhaupt dann gemeinsam Friedensprozess angehen zu können.
Wahrscheinlich ein Misstrauen, das ganz tief verwurzelt ist. Ich zitiere hier mal kurz eine Stimme, auch einfach um die Lage im Land, wie schwierig das ist, da überhaupt irgendetwas aufzubauen. Der Father Anthony Bangoye, Generalvikar der Diözese Tombura Jambio, also die meisten, ja, die Mehrheit des Südsudan ist ja auch katholisch, der sagte, es gibt Hungersnöte, die Menschen sind frustriert, weil sie aufgrund der anhaltenden Gewalt ihre Felder nicht bestellen können. Sie wurden die ganze Zeit herumgescheucht und mussten um ihr Leben rennen. Wir hoffen, dass es den Vertriebenen mit dem Friedensabkommen besser gehen wird und ich ermutige auch unsere Partner, die Flüchtlinge zu unterstützen. Also es gibt ganz viele Binnenflüchtlinge. Wir müssen diesen Menschen Hoffnung geben, besonders den Bauern, denn, und das fand ich jetzt auch bemerkenswert, unser Land ist fruchtbar. Also der Südsudan könnte ein fruchtbares Land sein. 70% könnten für die Landwirtschaft genutzt werden, aber nur 5% werden aktuell genutzt. Also es müssten Kooperativen gegründet werden, damit die Leute dort gemeinsam das Land bebauen können, Geld verdienen und so weiter. Dann könnten auch die Raubzüge aufhören, die Kämpfe. Also man kann eigentlich an allen Ecken und Enden neu ansetzen, habe ich den Eindruck.
In der Tat, ich meine, und es geht eben da genau, die Krux liegt eben dabei, das gemeinsame Aufbauen einer Landwirtschaft, es geht eben um die Gemeinsamkeit, die nicht vorhanden ist, ja, weil eben unterschiedliche Personen, unterschiedliche Volksgruppen eben ja das nicht wollen, nicht zusammenarbeiten können, ja, aufgrund von alten Konflikten, ne, von alten Traditionen, die eben einfach ein Zusammenleben so nicht möglich machen. Ne. Und das Problem ist eben, es herrscht Hunger im Südsudan, genau weil eben diese Felder nicht bestellt werden können. Es ist die Landwirtschaft, die liegt am Boden, weil die Menschen sich nicht auf ihre Felder trauen. Ja, ich meine, sie werden dann erschossen, sie können ihrer Feldarbeit nicht in Ruhe nachgehen. Und das ist das ganze Problem. Also die Ernte könnte eingefahren werden, wenn die Situation anders wäre. Und ich meine, es gibt natürlich viele Binnenflüchtlinge, die sich alle, viele um die Region, Hauptstadtregion versammeln, ja, und da versuchen, ein bisschen Hilfe zu bekommen. Aber es fliehen eben auch sehr viele über die Grenzen, ja, zum einen den Kongo, zum anderen nach Uganda. Und hier unterstützt eben die DHW auch Flüchtlingscamps, ja. Also es sind im Land mindestens drei große Flüchtlingscamps, auch im Norden, wo auch, wo eben Frauen, Kinder, Männer ja Schutz suchen, ja, und auch finden. Und die Menschen in Uganda, die nehmen Flüchtlinge auf und das Konzept sieht in diesen Lagern eben so aus, dass die betroffenen Personen, also Mütter mit Kinder, bekommen ein kleines Häuschen und können sich dann eben ihr Land bestellen. Also es gibt eine Parzelle, die dann dabei ist und da können sie eben auch selber ihr Land anbauen, ihre Ernten anbauen und sich somit eben eine kleine Zukunft aufbauen in Uganda, ja, mit der Hoffnung natürlich, dass ja, dass es mal wieder Frieden gibt und sie zurück in ihre Heimat können, zu ihren verbliebenen Familienangehörigen, zu ihren Freunden, zu ihrem Dorf, ja. Aber ich meine, die Rede ist jetzt erstmal davon, möglichst ihnen Sicherheit zu geben und eben auch Traumabewältigung, weil viele Frauen und Kinder, die über die Grenze kommen, die erleben Schreckliches, ja, also. Und ich meine, es gibt eben auch immer diese strategische Kriegsführung, dass eben, wie gesagt, Frauen und Kinder die Leidtragenden sind. Und die DAHW beteiligt sich eben auch am Aufbau von Traumazentren in diesen Flüchtlingscamps, ja, um eben Frauen und Kindern zu helfen, natürlich auch Männern, aber öfters passiert es eben Frauen und Kindern, über ihre Traumata zu reden und sie eben auch bewältigen zu können mit ärztlicher Hilfe. Also da sind geschulte Psychologen sind da im Einsatz und versuchen da eben zu helfen, wo es nur geht.
Ich meine, das Ganze ist, empfinde ich als besonders bedrängend, weil eben das Christentum dort im Sudan eigentlich ja auch schon eine längere Tradition hat. Wir erinnern uns vielleicht daran, dass die heilige Josephine Bakita aus dem Sudan stammt, also die junge Frau, die als Sklavin verkauft wurde, dann später in Italien landete, Ordensfrau wurde. Josephine Bakita ist Sudanesin, Komboni ist mit dem Sudan eng verbunden, der große Missionar Komboni. Es gibt, naja, die Anzahlen, also die Prozentzahlen von der Religionszugehörigkeit im Südsudan, die, da finde ich ganz unterschiedlich, ist irgendwas zwischen 30% und 76%. Also, aber dennoch ist das Christentum, hat eine Präsenz dort, neben vielen lokalen Religionen, die dann wieder mehr mit den einzelnen Stämmen auch verbunden sind. Wie haben Sie denn die Situation der Kirche bei Ihrem Besuch erlebt?
Zum einen war Schwester Veronika medizinische Leiterin vom St. Bakita Krankenhaus, also das ist benannt worden eben nach jener Heiligen in der Diözese Yei und hat ganz eng mit dem Bischof zusammengearbeitet, mit dem Herrn Ercolano Lodu Tombe, also den habe ich auch selber kennengelernt, ja, ich meine, und er hatte sie nämlich auch als Ärztin und Ordensfrau in den Südsudan berufen, weil er wollte eben auch mit ihr als medizinische Leiterin zusammenarbeiten, ja. Also von daher ist es ist da schon ein großer christlicher Bezug eben auch da. Und ich habe auch erlebt, dass also die Gottesdienste in der Diözese, die waren immer sehr gut besucht, ja. Und ich meine, es hat sich auch viele Leute waren am Krankenhaus, eben auch Christen, die haben sich dort sehr wohl gefühlt, die wussten, da ist auch ein gewisser Schutz da, sie können auch dahin kommen, da ist eine Kirche, da sind christliche Schwestern da, da ist ein Erzbischof, also von daher war das eine sehr ansprechende Situation. Ich erinnere mich eben auch noch, wie Schwester Veronika mir erzählt hat, dass die Weihnachtsfeiern immer sehr schön waren, weil sich da die Besucher und Besucherinnen eben auch sehr geborgen gefühlt haben. Die haben gemeinsam gegessen dann und haben sich getroffen. Und also diese christlichen Feste wurden da auch immer sehr gelebt in der Diözese. Ja, also Schwester Veronika hat sehr viel dazu beigetragen, dass dann also die Türen geöffnet waren, dass dann eben jeder kommen konnte, um mit den Schwestern zu essen, um gemeinsam zu feiern, um eben auch die Predigten zu hören, ja, also, aber ich habe mich auch selber gefragt, ja, weil Schwester Veronika hat ja mit einigen anderen Schwestern, auch ausländischen Schwestern zusammengearbeitet vor Ort. Ich habe mir eben auch gedacht, wie kann das sein, dass man so lange im Südsudan bleiben kann oder auch bleiben will, weil Schwester Veronika sagte zu mir, sie möchte bleiben, sie möchte nicht weggehen. Und und ich habe sie gefragt, warum eigentlich? Und dann hat sie Folgendes gesagt, folgendes Zitat, das würde ich Ihnen jetzt auch gerne mal schildern. Weil Jesus seinen Weg konsequent gegangen ist, er hat nicht aufgegeben, als es schwierig wurde. Er hat Entbehrung und Leid angenommen und sein Kreuz getragen, bis ans Ende. Er war dem Willen des Vaters gehorsam. Er bewegte sich ständig unter den Menschen und hat sie nicht abgewiesen. Er war sogar bereit, den Tod anzunehmen, denn er hat die Menschen geliebt, grenzen- und bedingungslos. Als Jüngerin Jesu folge ich ihm in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich kann die Menschen im Südsudan nicht verlassen, weil ich sie liebe. Besonders Dieser letzte Satz, ich kann die Menschen im Südsudan nicht verlassen, weil ich sie liebe, hat sie sehr oft wiederholt. Sie hat gemeint, hier ist mein Einsatzort, hier werde ich bleiben. Und ja, es ist so schicksalsbehaftet eben auch, dieses ganze Zitat von ihr, weil sie ist ja eben in Auswirkung ihrer Tätigkeit, ist sie ja dann auch gestorben.
Ich glaube, das können wir gerne nochmal stehen lassen, auch als einen Samen, der auch in diesen Boden gefallen ist. Genau, inzwischen habe ich es nochmal genauer nachgelesen, über 30% sind katholisch, über 70% sind christlich im Südsudan. Dann gibt es eben noch viele Naturreligionen dort. Insofern ein Gemisch, aber doch können wir vielleicht hoffen, dass wenn sich dieser Boden, dieser Same, wie Schwester Veronika ihn gelebt hat und wie sie ihn auch verbreitet hat, wenn der sich durchsetzt, dass es für den Südsudan dann doch eine Chance auf ein besseres Leben in Zukunft geben kann, wenn eben sich das immer mehr durchsetzt. Wir spielen an dieser Stelle eine Musik und dann sprechen wir weiter vor allem auch über die Situation von Lepra im Südsudan, hier in dieser Sendung über den Südsudan am Ende vom Krieg, Krankheit, Hunger und Armut. Es geht in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb um den Südsudan, ein Land, für das Radio Horeb auch beim Mariathon in diesem Jahr sammeln wird für den Aufbau von Radio Maria im Südsudan. Wir hören von Sabine Ludwig. Sie ist Referentin für Pressearbeit beim DAHW, der Deutschen Lepra- und Tuberkulosenhilfe. Wir haben gehört, wie wichtig das ist, in diesem kriegsgebeutelten Land eine Kultur des Friedens aufzubauen, damit die Menschen überhaupt auf ihre Felder können, damit sie ihr Land bestellen können, damit auch ausländische Mitarbeiter wieder ins Land können, um den Menschen, die dringend, dringend Hilfe brauchen in großer Armut, um denen beizustehen. Es gibt eine immense Rate an Analphabeten. Das heißt, 73% der über 15-Jährigen sind Analphabeten. Um die 30% der Bevölkerung sind unterernährt. Also es fehlt an allen Ecken und Enden. Und dringend ist Hilfe notwendig. Aber die Unruhen, die ständigen Unruhen im Land machen auch eine systematische Hilfe fast unmöglich. Das haben wir von Frau Ludwig gehört und eben zuletzt auch von einem Beispiel einer Frau, Schwester Veronika, die für die Missionsgemeinschaft vom Heiligen Geist im Südsudan ganz lange Jahre tätig war, aufopfernd tätig war und die am Ende auf einem Krankenweg von einem Krankentransport ins Krankenhaus zurück erschossen wurde vor drei Jahren mittlerweile. Schwester Veronika ist ein Beispiel dafür, wie Hilfe im Südsudan wirklich, wirklich fruchtbar werden kann und was die Kirche auch versucht, in dieser extrem schwierigen Situation für die Menschen zu tun, zu sein. Ein beispielhafter Fall. Frau Ludwig, Sie haben die Schwester, die Ordensschwester ja persönlich kennengelernt, sind mit ihr auch unterwegs gewesen im Jahr 2013 bei einem Besuch im Südsudan. Sie hat offensichtlich wirklich einen großen Eindruck auch bei den Menschen hinterlassen, die sie kennengelernt haben. Sie haben ihr ein Zitat uns gesagt, was Schwester Veronika kurz vor ihrem Tod Ihnen mal gesagt hatte. Aber Sie haben auch noch einzelne Details aus Ihrem Leben, die für uns auch nochmal, für die es wichtig ist oder gut ist, für uns die auch zu kennen.
Ja, genau. Also sie hat ein sehr beeindruckendes Leben gehabt, was sie mir eben auch erzählt hat. Also Schwester Veronika Rakova ist in der Tschechoslowakei groß geworden, ja, jetzt in der heutigen Slowakei. Und damals eben zu Zeiten des Kommunismus war es natürlich vollkommen unmöglich, den Glauben zu leben, den sie immer in sich getragen hat. Also in der Tat, sie hat mir erzählt, mit 12 Jahren hat sie zum ersten Mal die Stimme Gottes gehört. Und sie wollte ihr Leben verändern. Also sie wollte sich zu Gott bekennen. Und das war natürlich in ihrer Heimat, in ihrer kommunistischen Heimat, nicht möglich. Sie hat also dann lange Jahre im Untergrund gelebt, hat also auch mit anderen Christen sympathisiert und hat erstmal eben auch sich in der Behindertenhilfe engagiert. Ja, also Menschen mit Behinderungen hat sie gepflegt, ja, um die hat sie sich gekümmert. Und dann hat sie die Möglichkeit gehabt, als Touristin nach Italien zu fahren. Also es war ein strenges Auswahlverfahren. Sie hat gemeint, sie möchte unbedingt mal Rom kennenlernen und musste sich also einen strikten Auswahlverfahren unterziehen. Also wurde auf Herz und Nieren geprüft, ob sie dann eben nicht vor Ort bleibt und so. Aber sie wurde mehr oder weniger für Wohlwollen dann in diese Reisegruppe mit aufgenommen. Aber sie hat eben nur darauf gewartet, dass sie in Rom eine Möglichkeit zur Flucht findet, ja. Und das hat sie dann auch geschafft. Also sie hat sich dann eben von ihrer Reisegruppe, konnte sie sich in einen unbewachten Augenblick lösen, als nämlich alle auf das Monument von der Piazza di Spagna guckten. Sie ist dann praktisch, sie hat sich in der Menschenmenge entfernt, hat ein Taxi genommen und ist dann eben zu den Steyler Missionsschwestern gefahren in Rom und hat dort erstmal Zuflucht gesucht, ja. Und es war also Anfang der 80er Jahre und dann hat sie mir eben weiter berichtet, dass sie 1984 ist sie dann von Rom nach Laupheim bei Ulm gekommen, ja, also und dort hat sie praktisch 95, also ein Jahrzehnt später hat sie dieses Gelübde abgelegt im Dreifaltigkeitskloster. Also sie hatte bereits Medizin studiert gehabt in ihrer Heimat, ja, hat hier weitere Kurse gemacht, hat auch im Krankenhaus in Laupheim gearbeitet und hat natürlich Deutsch gelernt in der Inlingua-Sprachschule in Ulm. Das hat sie mir auch erzählt. Das waren auch sehr schöne Jahre für sie gewesen. Und nach dem Gelübde hat sie also begonnen, als Missionarin zu wirken und hat Aufenthalte in Indonesien, Ghana und dann eben auch als der Kalte Krieg, also der Eiserne Krieg schon vorbei war, der Eiserne Krieg vorbei war, hat sie auch in der Slowakei in ihrem Geburtsland gedient, ja, das ist ganz offiziell als Schwester und ist dann 2010 als Lepraärztin in den Südsudan gekommen, weil sie sich eben auch auf diese vernachlässigten Tropenkrankheiten spezialisiert hat, eben auch gerade Lepra. Lepra ist ja eine biblische Krankheit, ja, und das hat sie eben auch immer interessiert und so hat sie den Schwerpunkt ihrer medizinischen Ausbildung eben auch auf Lepra gelegt, ja, und so ist sie also eben in den Südsudan gekommen. Also sie war wirklich eine Person, die hat in ihren jungen Jahren jahrelang im Untergrund gelebt, ja.
Also ein beeindruckendes Glaubenszeugnis auch, das mit dem Südsudan verbunden ist, den Staat, über den wir sprechen in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie anrufen möchten und Fragen stellen möchten, dann können Sie das gerne tun in dieser Sendung oder vielleicht haben Sie auch persönliche Beziehungen zum Südsudan in irgendeiner Weise. Sie können gerne anrufen 089 517 008 008. Frau Ludwig, gucken wir noch mal zu der jetzt auf die Krankheit, mit der Sie als DAHW ja zunächst ursprünglich am meisten zu tun haben, Lepra. Lepra kennen wir aus der Bibel vor allem, also als eine Krankheit, die extrem stigmatisiert, die die Menschen in die Isolation gestürzt hat. Eine wahre Geißel, auch in der Zeit damals der Bibel, mehrere Leprakranke tauchen auch alleine um Jesus herum auf, um Heilung zu bitten. Was gucken wir vielleicht mal ganz kurz, wo gibt es denn diese Krankheit überhaupt noch?
Ja, die gibt es noch in sehr vielen Ländern, in Afrika, Asien, auch Südamerika. Und wie gesagt, Südsudan als Bürgerkriegsland ist natürlich sehr stark von Lepra betroffen. Es geht eben zum einen darum, dass die Menschen keine Möglichkeit haben, eine adäquate Gesundheitsvorsorge zu bekommen, aufgrund dessen, weil es keine Infrastruktur gibt, weil sie also nicht mal die Möglichkeit haben, irgendwo in ein Krankenhaus zu kommen, geschweige denn eben, sie sind dann auch so arm, dass sie auch die Behandlung gar nicht bezahlen könnten, beziehungsweise die Busgebühren, ja, oder die Transportgebühren. Und zweitens ist natürlich, wie in allen anderen Ländern, von denen ich gerade gesprochen habe, ist das Thema Ausgrenzung, Stigmatisierung eben noch ein ganz großes Thema. Ich kann jetzt auch, ich denke zurück an meinen Aufenthalt im Südsudan. Wir sind eben dann auch in ein kleines Dorf gelaufen, ja, durch den Busch durch. Und da war ein alter Mann, ein von Lepra Betroffener, der eben auch Wunden hatte und eben behandelt wurde dann regelmäßig durch die Sozialarbeiter, die dann die Wunden gereinigt haben, den Verband gewechselt haben. Und ich meine, er hatte das Glück, in einer eigenen kleinen Hütte zu leben, aber unmittelbar neben der Behausung seiner Familie. Also die hat ihn auch versorgt, ja. Andere haben eben nicht das Glück, von der Familie versorgt zu werden. Ich habe viele Patienten kennengelernt, auch Frauen, die wurden ausgestoßen aus ihrem Dorf, die mussten weggehen, die wurden dann eben auch in einer früheren Leprakolonie, haben die sich versammelt, haben dort gelebt, zum Teil auch mit ihren Kindern und haben nie in ihrem Leben Besuch bekommen vom Ehemann oder von ihren Verwandten. Ja, also es hat sich keiner mehr um sie gekümmert, ja. Ich habe das in Agok im Zentrum vom Südsudan erlebt, ja, dass da also Frauen waren, die auch von ihren Ehemännern verstoßen wurden, weil die gesagt haben, du hast die Krankheit Lepra, mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben, ja. Alte
Ist das
Leute,
dann
die,
bei,
ja,
ist das beim, wenn, wenn es Männer trifft, dann anders?
nein, auch nicht. Also ich habe Männer kennengelernt auch. Da war eben einer, der aus dem Kongo gekommen ist in den Südsudan, um sich dort behandeln zu lassen, weil er einfach in seinem Dorf, die haben zu ihm gesagt, er kann hier nicht bleiben, er muss weggehen. Und er hat sich zwar auch im Kongo behandeln lassen in der Gesundheitsstation seines Dorfes, aber es ging nicht mehr aufgrund der Stigmatisierung, die ihm von den Leuten, von den Nachbarn gekommen ist. Ja, also von daher musste er dann auch das Land verlassen, um eben im Süden vom Südsudan in diese Diözese Yei, um sich da behandeln zu lassen. Und er kann auch nicht wieder zurückgehen. Ne? Er war Schuster, er hat Schuhe gemacht und repariert. Aber es ist nicht mehr möglich, mit so einer Krankheitsgeschichte jemals wieder in das vorherige Leben einzutreten.
Vielleicht erinnern wir uns noch kurz daran, was die Krankheit Lepra bewirkt.
Die Krankheit Lepra, also das sind Bakterien, ja, sie ist also in der Tat noch nicht erforscht, woher das kommt. Man geht davon aus, dass es eine Infektionskrankheit ist. Die Inkubationszeit, also das heißt, diese Ansteckung, also diese Zeit, bis wann eben die Krankheit ausbricht, die kann sehr lange sein, die kann durchaus bis zu 30 Jahre dauern, ja. Und wenn die Krankheit eben einmal ausbricht, ja, kann man sie auch schlecht zurückverfolgen, wo man sich eventuell angesteckt hat, weil es eben so lange zurückliegen kann. Ja, und ich meine, es macht sich bemerkbar, die Nerven, die sterben ab, ja, zum Beispiel speziell an den Gliedmaßen, an den Füßen, ja. Die Gliedmaßen an den Füßen sterben ab, die Füße werden taub. Die Menschen, die meistens barfuß herumlaufen, die merken dann zum Beispiel nicht, wenn sie mal in einen Nagel treten oder wenn sie vielleicht mal über glühende Kohlen laufen, weil dort ja eben auch immer noch mit Holzkohlenfeuer gekocht wird. Und das kann ganz schwere Entzündungen zur Folge haben, ja, wo eben dann bei nicht sachgemäßiger Behandlung oder Wundreinigung, wo dann eben auch die Gliedmaßen absterben. Das heißt also, die Verstümmelungen sind die Folge und eben dann auch Amputationen. Also ich habe sehr viele ehemalige Leprapatienten getroffen, die Prothesen tragen, ja, wenn sie die Möglichkeit haben, eine Prothese zu bekommen, ja. Im Südsudan ist es eben einfach sehr schwer, weil es da eben auch es gibt da auch nicht viele Angebote von Prothesenbauern, ja. Höchstens in der Hauptstadt Juba, da gibt es ein Krankenhaus, da ist eine Orthopädiewerkstatt war dabei, aber ich meine, die ist jetzt natürlich auch nicht mehr aufgrund des Krieges, ja. Werden diese Menschen hilflos zurückgelassen, ja. Und genauso passiert es auch mit den Händen, ja. Also Finger können eben auch deformiert sein, die können absterben, man fühlt sie nicht mehr. Also das sind die ganzen Auswirkungen Der Lepra, und umso wichtiger ist eben, dass man erstmal das Thema Stigmatisation bekämpft, ja, also sagt, okay, wenn nämlich die Lepra einmal behandelt wird, also wenn der Lepra-Patient einmal Medikamente einnimmt, ist sie auch nicht mehr ansteckend. Ja, und da ist es eben ganz wichtig, auch eben die Bewusstseinsbildung, also Aufklärung, dass man eben sagt, okay, hier, es gibt Lepra-Betroffene in eurem Dorf, aber wir behandeln die und sie können ganz normal unter euch leben. Ja, also ihr könnt genauso mit denen reden, ihr könnt zusammen essen. Ja, da passiert keine Ansteckung mehr. Ja, aber das ist eben das Problem, dass es ganz schwer ist, auch die Menschen dahin zu bekommen, das in die Köpfe zu bekommen, dass eben Menschen mit einer Lepra-Krankheit, die behandelt wird, dass die eben ganz normal leben können.
Also es gibt Medikamente, die die Krankheit stoppen können.
Ja, es sind Behandlungen, also die Behandlungen, die sind 6 Monate bis eben 1 Jahr und dann sind die Menschen geheilt. Ja, aber ich meine, das Problem ist eben, dass die Behinderungen, ja, also diese deformierten Gliedmaßen, diese Füße, die beeinträchtigt sind, diese Hände, dass das ja nicht mehr rückgängig zu machen ist, ja. Und ich meine, wenn die Lepra rechtzeitig erkannt wird, also mit sogenannte Case Finding, also Fälle finden, ja, deswegen gehen die Sozialarbeiter auch immer wieder raus und schauen, wo könnten Leprafälle aufkommen, ja, die machen dann also ganz einfache Tests, das reicht also schon, wenn man einen Stift, einen Kugelschreiber in die Hand nimmt und an betroffene Hautstellen ansticht, dass die dann eben, ob sie es merken oder nicht. Und wenn sie es nicht merken, wenn die Haut in dem Bereich taub ist, ja, und es sind noch bestimmte Flecken da, das kann also durchaus auch sein, dass da schon eine Lepraerkrankung vorliegt, ja. Auch wenn noch alles im grünen Bereich ist, also auch wenn es noch alle Gliedmaßen vorhanden sind, ja, auch wenn noch keine Beeinträchtigungen sind. Aber diese Leute müssen behandelt werden, ja, und nur so kann man eben dann auch die Lepra stoppen, beziehungsweise eben auch diese ganzen Deformationen verhindern.
Wir sprechen über den Südsudan und das DAHW-Hilfswerk für Lepra- und Tuberkulosekranke, das im Südsudan auch aktiv ist in dieser Sendung. Wenn Sie mitsprechen möchten, wenn Sie Fragen haben, können Sie anrufen unter 089-517-008-008. Frau Ludwig steht Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung. 089-517-008-008. Und jetzt hören wir noch etwas Musik. Der Südsudan steht im Zentrum dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Am Ende vom Krieg, Krankheit, Hunger und Armut gibt es weiterhin nach Kriegen, zermürbendem Bürgerkrieg, einem wackeligen Friedensabkommen, extreme Armut im Land, eine große Unsicherheit. Die Menschen trauen sich bisweilen kaum auf die Straße oder auf die Felder und entsprechend ist die gesamte Infrastruktur zusammengebrochen. Es gibt eine hohe Analphabetenrate. In einem Land, das im Durchschnitt sehr jung ist, nämlich um die 17 Jahre, ist der Bevölkerungsdurchschnitt, Altersdurchschnitt insofern ein Land, das an sich auch Zukunft haben kann, wenn es denn gelingen kann, eine Kultur des Friedens und der Versöhnung im Land aufzubauen. Das DAHW ist im Land aktiv. Wir haben von Frau Ludwig, sie ist Referentin für Pressearbeit des DAHW, der Deutschen Lepra- und Tuberkulosenhilfe, gehört, dass Lepra in diesem armen Land durchaus noch ein wirklich drängendes Thema ist, obwohl die Krankheit gut behandelbar ist. Inzwischen ist es ein drängendes Thema, immer noch mit der Folge von Stigmatisierung, oftmals unnötiger Stigmatisierung. Wenn Sie Fragen haben zum Thema 089-517-008-008, das ist die Nummer zur Sendung. Frau Ludwig, man versteht ja eine Situation oft besser, wenn man sie so durch den Blick eines Menschen betrachtet. Sie haben einiges an Einzelschicksalen auch gesammelt vom DAHW aus. Eines ist die Geschichte von einem Mann, der vom DAHW unterstützt wurde. Charles Dumbakumi ist sein Name gewesen. Bitte schildern Sie uns doch einfach mal die Geschichte dieses Mannes.
Ja, ich habe Herrn Dumbakumi kennengelernt, und zwar in der Nähe der Hauptstadt Juba, nämlich in einem kleinen Dorf genannt Luri Rokwe. Das war früher eine Leprakolonie. Ich meine, es gab ja sehr viele Leprakolonien, aber heutzutage ist es eben nicht mehr so. Also es heißt, die Menschen fühlen sich zwar dort sicher, die wollen dort bleiben, aber durchaus können eben auch gesunde Menschen noch dazukommen. Es werden Schulen gebaut in diesen ehemaligen Kolonien. Also das ist jetzt eben durchgemischt mit auch mit ganz anderen Bewohnern auch. Und deswegen der Charles Dumbakumi ist also jetzt Leiter von der Gesundheitsstation. Und er hat eben selber ein Leben mit einer Lepra-Vergangenheit. Denn als kleiner Junge wurde er mit Lepra diagnostiziert, seine Eltern auch. Und sie wurden also in diese Lepra-Kolonie Luri Rokwe geschickt. Ja. Und dort wurde er behandelt, ja, auch mit Mitteln von der DHW. Und ist nach einigen Jahren gesund geworden. Er hat natürlich auch Deformation an den Füßen, läuft also mit einer Gehhilfe und so. Aber er hat gesagt, er möchte von der Hilfe, die er bekommen hat, er ist so dankbar für die Hilfe, dass er gerne etwas zurückgeben möchte. Und er hat sein Leben darauf fokussiert, als Krankenpfleger zu arbeiten, hat es eben auch gemacht und hat besonders eben auch sein Herz an weitere Lepra-Patienten verloren und sie auch behandelt, ja, also ihnen auch geholfen. Jetzt hat er hat ihn sie also auch mit Medikamenten versorgt und er ist eben jetzt dieser kleinen Gesundheitsstation geworden in Luri Rokwe, weil er sagt, damit kann ich meine Dankbarkeit zeigen, dass man mir geholfen hat, die Lepra zu besiegen. Und das war eine sehr schöne, eine sehr rührende Geschichte. Ich habe also sehr viel auch von diesen Geschichten gehört, unter anderem eben auch noch von einer älteren Frau, ja, die aus ihrem Dorf eben weggehen musste, weil sie eben auch verstoßen wurde von ihrer Familie. Und sie lebt eben jetzt auch in Luri Rokwe, in einem kleinen, ganz ärmlichen Haus. Und ist also auch gezeichnet von Lepra, besonders eben auch an Händen und Füßen. Und die Bewohner von diesem kleinen Dorf, die helfen ihr eben zurechtzukommen. Ja, die Nachbarn, die kochen für sie mit, die bringen ihr das Essen. Sie hat dann auch oftmals Besuch von den Nachbarskindern. Und sie fühlt sich eben dort nicht einsam, weil es ist eben ein Zusammenschluss von Leuten, die wissen, was es heißt, Lepra zu haben oder die Lepra überwunden zu haben. Ja, und diese alte Frau, die kann eben auch nicht mehr in ihr Dorf zurückkehren, aber sie hat eben doch das gefunden, was ihr eben jetzt noch zum Leben reicht. Ja, sie hat also ein nettes Umfeld, ein wo sie akzeptiert wird, ja, als ehemalige Lepra-Betroffene. Und sie wird versorgt, ne, dank ihrer Nachbarn und der Dorfbevölkerung.
Also da merkt man, wie wichtig das ist, dass vor allem die Einstellung sich auch ändert, dass sie sich wandelt. Gleichzeitig aber auch, dass die Medikamente die Menschen erreichen.
Das ist richtig und das genaue Problem ist eben jetzt auch, dass die Medikamente Menschen erreichen. Es ist eben in einem Bürgerkriegsland ist es eben nicht mehr Voraussetzung, dass Medikamente auch wirklich da ankommen, ja. Weil, wie gesagt, die werden, zum Teil können die beschlagnahmt werden von Banden, die das Land unsicher machen, ja. Und es ist eben auch wirklich immer noch so, dass im Südsudan Medikamentenknappheit herrscht, ja. Und aufgrund dieses Bürgerkrieges und dass man eben wirklich, dass man die Leute, die Menschen, die Betroffenen in den weiter entfernten Dörfern eben auch gar nicht mehr besuchen kann, beziehungsweise auch keine neuen Fälle mehr finden kann dort, weil man ja gar nicht hinkommt. Und das Auffinden von neuen Fällen ist eben umso wichtiger, gerade eben wegen dieser Ansteckung einer unbehandelten Lepra-Erkrankung. Ja, ich verstehen Sie sicher, was ich meine, dass es eben gerade jetzt auch umso schwieriger ist, da Lepra-Patienten zu finden und die Dunkelziffer natürlich der Lepra-Fälle ist weiterhin sehr hoch, genau eben wie auch ja, Tuberkulose-Fälle. Ne? Ich meine, das sind wir ja auch ähnlich gelagert. Ja, ich meine, wenn Menschen Tuberkulose haben aufgrund von beengten Wohnsituationen, wie sie eben doch in den Hütten immer der Fall ist, wenn da ganz viele Familienangehörige auf einmal zusammenleben, ja, und diese Betroffenen, diese Tuberkulosekranken eben, ja, keinen Zugang zur Behandlung haben, ja, ist das eben wirklich, kann das sehr, sehr schwerwiegende Folgen haben, ja. Da kann eben dann auch eine Epidemie ausbrechen, es kann Tuberkuloseerkrankung geben, ja, die wird weitergetragen und aufgrund dessen, weil einfach keine Möglichkeit einer medikamentösen Behandlung gegeben ist.
Das Stichwort Tuberkulose ist auch noch gefallen, eine Krankheit, die in früheren Zeiten auch in unseren Gegenden als Schwindsucht bekannt war und viele Todesopfer gefordert hat. Tuberkulose ist auch in armen Ländern weiterhin eine Krankheit, die viele Menschen treffen kann, eine ansteckende Krankheit auch. Wie sieht's mit Tuberkulose aus im Südsudan?
Ja, es ist das Gleiche wie mit Lepra. Ich meine, die Dunkelziffer ist sehr hoch, ne? Ich meine, wenn man Menschen nicht auffinden kann, mit die eben, ja, wie gesagt, stark husten oder sich zumindest einmal untersuchen lassen können, ja, um überhaupt Tuberkulose festzustellen. Wenn das nicht gegeben ist, ja, dann ist halt die Infektion mit anderen Familienmitgliedern, die Übertragung von Bakterien ist eben dann sehr hoch. Ja, ich meine, das ist eine Tröpfcheninfektion. Da geht es darum, wenn jemand mal hustet, wenn jemand mal spuckt, es kann über das Sputum, über Speichel übertragen werden. Es kann übertragen werden durch einfachen Husten, wenn man sich gegenseitig anhustet, ne, oder wenn man in engen Räumen zusammenlebt. Das ist natürlich, der Ausbruch ist immer möglich, ja. Aber im Moment ist es eben nach wie vor so, dass man zu diesen Menschen gerade in den entlegenen Gebieten einfach nicht hinkommt, ja, oder in den Kriegsgebieten, ja, wo eben immer noch Konflikte toben, ja, dass man da einfach, dass die Menschen von Gesundheitsversorgung praktisch abgeschnitten sind und das natürlich auch wieder eine Keimzelle ist für Tuberkulose und natürlich auch Lepra.
Ja, Tuberkulose ist galt bei uns, glaube ich, mal so mehr oder weniger als ausgerottet, aber es gibt immer noch einige tausend Fälle auch in Deutschland. Also eine Krankheit, die uns doch offensichtlich weltweit noch weiter beschäftigt.
Ja, und es ist eben genau auch das Problem jetzt auch in den Flüchtlingslagern, auch in Uganda und so, wo eben unsere Mitarbeiter vor Ort sind und eben auch Menschen auf Tuberkulose testen und behandeln. Ja, ich meine, da ist natürlich dann eine Basisgesundheitsversorgung gegeben, ja, aber im Land selber, im Südsudan, ja, ist es eigentlich sehr, sehr schwer, da an diese Menschen ranzukommen. Ja, und das fällt eben auch in den Bereich humanitäre Hilfe, wo sich also auch die DHW engagiert, ja, und eben da auch hilft, die Situation zu verbessern.
Wenn wir jetzt das nochmal alles zusammenfassen, was wir gehört haben in dieser Stunde über den Südsudan. Also zum einen stellen wir fest, selbst wenn die Unabhängigkeit da ist, die Unabhängigkeitskriege beendet sind, seit 2011 ist Südsudan ein eigener Staat, ist längst keine Ruhe eingekehrt, auch nach dem Ende des Bürgerkrieges im vergangenen Jahr mit dem Friedensabkommen noch keine Ruhe eingekehrt. Es gibt einfach zu viele Interessenskonflikte, die sich dann auch noch mit ethnischen Konflikten paaren und zusammengehen und eine ganz wüste Mischung ergeben. Gleichzeitig ein Land, das auch nie gelernt hat, ganz im Frieden miteinander zu leben. Da gibt es ganz, ganz, ganz viel zu tun. Auch um die große Armut im Land zu bekämpfen, die dann wiederum auch zu schweren Erkrankungen wie zum Beispiel Lepra und Tuberkulose führen kann. Also es gibt alle Hände voll zu tun im Südsudan, vor allem dabei eine Kultur aufzubauen, die es den Menschen ermöglicht, ihre Schwierigkeiten in die Hand zu nehmen und eine Zukunft aufzubauen. In diesem ganzen Panorama, Frau Ludwig, wenn Sie da so schauen, was sehen Sie an Lichtblicken? Wo kann man ansetzen?
Was ich an Lichtblicken sehe, also der Wille ist da, ja, auf alle Fälle. Es gibt also Ja, es gibt den Wunsch, das Land voranzubringen, eben auch von einzelnen Bevölkerungsgruppen. Ja, die Mitarbeiter von der DAHW sind sehr engagiert, trotz der ganzen Umstände, die in dem Land herrschen. Aber gehen wir mal davon aus, wenn der Bürgerkrieg jetzt vorbei ist und sich die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen verstehen, also mehr oder weniger Frieden einziehen wird in dem Land, ja. Das große Problem ist eben einfach noch, dass der gesamte Staat einfach marode ist. Es gibt keine Infrastruktur, ja. Das heißt also, es müssten dann Gelder vorhanden sein, um eben Gesundheitsstationen aufzubauen, um Transportwege einzurichten, um die Leute zu erreichen, eben auch, was es heißt, eben ja durch Radioübertragung, Mobilfunk, ja, ich meine, das ist im Moment ist eben alles, da ist nichts vorhanden, ja. Ich meine, man kann die Leute auch gar nicht erreichen, die entlegen leben, um sie eben auf Aufklärungsveranstaltungen hineinzuladen, ja. Und ich meine, das, was in anderen Ländern der Fall ist, was ganz wichtig ist, diese ganzen Sensibilisierungsmaßnahmen, ja, also da gehen dann die Gesundheitsarbeiter in die Orte, zu den Patienten, zu den Menschen und klären sie auf, ja, über Symptome von Lepra, von Tuberkulose, von anderen Krankheiten. Nur das Problem ist eben im Südsudan, da kommt man ja erstmal gar nicht in diese entlegenen Gegenden, ja, weil es keine Straßen gibt. Ich meine, da kommt man entweder nur mit Geländewagen hin oder Geländemotorräder, beziehungsweise zu Fuß, ja. Und ich meine, ich selber bin dann mit einem Jeep sind wir gefahren, aber der ging auch irgendwann mal, den mussten wir auch irgendwann mal stehen lassen und dann eben noch 3 Stunden zu Fuß durch den Busch laufen und über Flüsse hinweg, um eben in die kleinen Dörfer zu kommen, da wo die Bedürftigen nämlich leben.
Ja, wenn man nach dem Südsudan sucht, auch Bildern sucht, dann findet man eigentlich nur Bilder von Krieg, Gewalt und Hunger und so weiter. Wenn Sie das Land kurz beschreiben, nochmal, dass wir uns, bevor wir uns verabschieden, noch so ein Bild vor Augen haben.
Ja, also Südsudan ist der jüngste Staat der Welt. Die Unabhängigkeit wurde nämlich 2011 erst ins Leben gerufen.
Mhm. Ich meine jetzt von wie das Land aussieht. Ja, das haben wir ja.
Das Land unterschiedlich. Also im Zentrum vom Südsudan ist es dann eher Steppe, ja, also rote Steppe und Savanne, während im Süden unten in Richtung Uganda, Richtung Kongo ist es sehr tropisch. Also es gibt da tropischen Regenwald und es ist ganz unterschiedlich. Das Land hat also sehr viele Facetten zu bieten. Ja, es hat mir auch sehr gut gefallen. Und mit einer durchaus mit einer großen Kultur, mit einer interessanten Kultur eben auch, ja, wenn man sich auf das Land einlässt, ja, also wenn man sich einliest, meine, es ist nun eine ganz andere Struktur in dem Land zu finden als im Sudan, dem großen Bruder praktisch gleich im Nachbarland, ja, weil der Sudan ist eben doch sehr muslimisch, während der Südsudan das eben nicht ist, ja. Also das ist eine sehr facettenreiche Kultur und Tradition, ja, die also sehr variieren.
Jetzt haben wir den Südsudan ein bisschen besser vor Augen, bevor wir dann beim Mariathon im Mai dann ganz besonders für auch Länder in Afrika, vor allem auch für den Südsudan sammeln werden und verstehen auch, wie dringend wichtig das ist, dass eben auch zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, eine Lebenshilfesendung im Südsudan, in der aufgeklärt wird, in der über Hilfsmaßnahmen hingewiesen wird und so weiter, was für eine große Bedeutung das gerade für Menschen in entlegenen Gegenden haben kann im Südsudan. Vielen herzlichen Dank, Frau Ludwig von DAHW, Deutsche Lepra- und Tuberkulosenhilfe, dass Sie uns vom Südsudan erzählt haben. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Kontaktdaten vom DAHW haben möchten, dann finden Sie die unter anderem im Programm von Radio Horeb, wenn Sie schauen auf die Internetseite www.horeb.org und dann im Programm. Die Sendung, die jetzt gerade zu Ende geht, um 10 Uhr gestartet, ist die Sendung Lebenshilfe und da gibt es ein Infofeld. Und wenn Sie auf dieses Infofeld klicken, dann kriegen Sie auch die Adresse und die Angaben, wie man das DAHW erreichen und unterstützen kann. Sie können auch beim Hörerservice von Radio Horeb anrufen. Der hat die Infos auch unter 08328 921 110. Ein herzliches Dankeschön Ihnen, Frau Ludwig, für diese Stunde über den Südsudan.
Ja, hat mir sehr viel Freude bereitet, bei Ihnen zu Gast zu sein. Vielen Dank auch nochmal. Und es war auch für mich eine schöne, ja, eine Erinnerung an eine ganz besondere Reise eben in den Südsudan, die ich jetzt hier nochmal verdeutlichen konnte. Vielen Dank.
Vielen Dank. Alles Gute. Gottes Segen für Ihr Wirken wünschen wir Ihnen, dass Sie auch eben gerade beim Kampf gegen Lepra und Tuberkulose weiterkommen, vor allem dort in diesem Land, das sich so sehnt nach einer besseren Zukunft. Alles Gute wünscht Gabi Fröhlich, Ihnen allen auch, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen gesegneten Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.